Demenz, wenn die Erinnerungen verblassen und die Welt sich verändert. Millionen Menschen weltweit sind betroffen, doch was genau passiert im Gehirn, wenn Gedächtnis und Orientierung Stück für Stück verschwinden? Für Betroffene und ihre Angehörigen ist Demenz eine gewaltige Herausforderung, die das Leben auf den Kopf stellt. Vertraute Gesichter, alltägliche Orte, all das kann plötzlich fremd erscheinen. Wie kann man mit dieser schwierigen Situation umgehen? Einen möglichen Weg für den Umgang mit Demenzerkrankten stellt die Validationsmethode dar. Eine Art der Kommunikation, die auf emotionaler Ebene stattfindet. Das Konzept wurde von Naomi Feil, einer US-amerikanischen Sozialarbeiterin, begründet und basiert auf dem Gedanken, dass Menschen mit Demenz ein wertschätzender Umgang gebührt und ihre Gedankenwelt als gültig anerkannt wird. Wie die Methode der Validation dabei helfen kann, die Würde und die Lebensqualität von Betroffenen zu bewahren und warum es so wichtig ist, Brücken in die Welt der Demenz zu bauen, wird im folgenden Podcast von Petra Fercher erläutert. Sie ist zertifizierte Validationstrainerin und durch ihre ganz persönliche Lebensgeschichte mit dem Thema in Berührung gekommen. Barbara Stöckl im Gespräch.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema Demenz und vor allem auch Validation, haben hunderte Menschen ausgebildet, in dieser Form demenzkranke Menschen zu begleiten. Was ist so Ihr wichtigster Input für jemanden, der ganz plötzlich mit diesem Thema konfrontiert ist?
Ja, also ich würde sagen, der wichtigste Input ist, sich wirklich jemanden zu holen, der einen da informiert, beratet und ja, begleitet unter Umständen, genau. Mhm.
Was ist am schwierigsten anzunehmen für Angehörige, aber auch Pflegende, für Außenstehende, die sich mit diesem Thema zuvor noch nicht viel beschäftigt haben?
Ja, das Schwierigste ist aus meiner Sicht oder auch aus der Erfahrung heraus immer wieder diese Wesensveränderung. Also besonders natürlich in der Familie. Man kennt den Menschen anders und er verhält sich plötzlich anders und zeigt halt Verhaltensweisen, die so noch nie gesehen wurden und die verwundern einfach. Und es ist zutiefst menschlich, dass man das vorerst mal nicht annehmen kann. Also der Mensch wird einfach anders und sei es jetzt ein Ehepartner oder Mutter, Vater oder auch wirklich Freunde, ja, die auf einmal irgendwie andere, ja, ein anderes Wesen entwickeln, wo man sagt, oder andere Verhaltensweisen zeigen, die sie so noch nie gesehen haben.
Auch wenn man Demenzkranke nie über einen Kamm scheren soll, weil sie sehr individuell sind, diese Wesensveränderungen, gibt es doch gewisse Punkte, die sehr häufig auftreten. Können Sie da so einige klassische Wesensveränderungen, die Ihnen immer wieder begegnen, als Beispiele geben?
Das Häufigste, was man so, was jetzt auch wirklich Menschen erzählen, ist dieses Vergessen natürlich, also von Dingen, aber das würde ich jetzt gar nicht so als, wenn jemand wirklich älter ist, dann ist das was, was man noch irgendwie jemandem zugesteht, ja, und sagt, okay, die vergisst halt ein bisschen oder ist ein bisschen verwirrter oder so. Aber was dann schon Wesensveränderungen sind, ist, wenn sie beschuldigen, beschimpfen, also ich werde bestellt, obwohl da niemand war und ja, also das ist besonders zu Beginn sehr häufig, dass Menschen dann oft also projizieren, dass sie oft wirklich sagen, da hat mir jemand etwas weggenommen oder ja, Termine verwechseln oder so, das ist klar, das fällt halt am Anfang mal auf, aber da ist man nur sehr, glaube ich, geduldig. Aber gerade so dieses beschuldigt und beschimpft zu werden oder auch, dass jemand sagt, du lässt mich hier alleine und kommst nicht zu mir, obwohl man vielleicht jeden Tag kommt. Und aber da ist dieses Vergessen dann wieder massiver. Und auch dann natürlich so Sachen wie, ich möchte nach Hause, obwohl man im eigenen Zuhause ist. Also das sind, oder auch zur Mutter, also zur Mama, die längst gestorben ist, wenn jemand 80, 90 Jahre alt ist. Und das wird natürlich wirklich, also da bemerken dann Menschen schon, dass das jetzt eine Wesensveränderung ist, mit der sie nicht ganz klarkommen.
Sie haben ganz wunderbare Unterrichtsmaterialien entwickelt in Bücher, Folder, Homepage, Hörbuch, wo man ganz wichtige Meilensteine erlernen kann. Wir können nur einige jetzt in diesem Podcast entwickeln. Alles den Prinzipien der Validation nach Naomi Feil folgend. Können Sie mal kurz erklären, was da die Grundprinzipien, die Grundstruktur dieser Form der Begleitung ist?
Ja, also Validation nach Nomifile ist eine Kommunikationsmethode, mit der man einfach lernen kann, Menschen vorrangig für mich jetzt mal besser zu verstehen. Also es ist so, dass, also besonders diese Verhaltensweisen, und es gibt so, wir sagen mal, es gibt so drei Ebenen, eine gute Grundhaltung, das heißt eben respektvoll den Menschen ernst zu nehmen, auf das einzugehen mit einer sehr einfühlsamen Haltung und es nicht zu beurteilen, also das Verhalten einfach vorerst mal, auch wenn es noch so skurril und schräg ist, nicht zu beurteilen oder auch nicht zu schauen, ist das jetzt wahr oder nicht wahr, das ist mal die Haltung. Dann gibt es diese Theorie, wo man eben, oder Validation generell heißt Gültigkeit, also das, was der Mensch sagt oder zeigt und auch fühlt oder die Bedürfnisse, die da sind, sind grundsätzlich mal gültig, wenn man mit der Methode arbeitet. Und in der Theorie ist es so, dass wir nicht nur, also wir gehen nicht nur davon aus, dass es nur gehirnorganisch ist, eine Demenzerkrankung, sondern dass die sehr viel mit dem Leben zu tun hat und dass es halt in der letzten Lebensphase das wirkliche Bedürfnis gibt, in Frieden, in Balance zu kommen, in Frieden zu sein. Und da gibt's halt viele Dinge, die vielleicht aus dem Leben noch nicht ganz erledigt wurden oder Bedürfnisse, die noch da sind und die dann in dieser Form in unterschiedlichen Verhaltensweisen gezeigt werden. Das ist mal so kurz gesagt der theoretische Ansatz. Und dann gibt's noch die spezifischen Techniken dazu. Wir haben verbale und nonverbale Techniken, die aber auch nicht immer gleich eingesetzt sind, sondern man schaut ganz einfach, in welcher Phase ist denn dieser Mensch? Ist er eher zu Beginn mittlerer Situation oder schon weiter fortgeschritten? Und je nachdem werden dann diese Techniken eingesetzt. Aber es ist in jedem Fall ein Ansatz, der den ganzen Menschen in Betracht zieht und nicht nur seine Veränderungen im Gehirn.
Lassen Sie uns an den Beispielen, die Sie vorher selbst genannt haben, beispielhaft zeigen. Ein Demenzpatient, eine Demenzpatientin will nach Hause, obwohl sie eigentlich zu Hause ist. Mhm. Wie reagiert die begleitende Person richtig nach Nomifile?
Ja, also zuerst mal ist das Wichtigste, dass man wirklich annehmen kann, dass das jetzt so ist und dass jemand, der nach Hause will, obwohl er zu Hause ist, einen Grund hat. Also es ist auch ein Prinzip in der Validation, dass wir sagen, hinter jedem Verhalten gibt es einen Grund. Und jetzt müsste man schauen, was könnte denn der Grund sein? Ist dieses Zuhause ein altes Zuhause, also wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo die Eltern sind, weil ich mich dort wohlgefühlt habe, oder gibt es dort irgendwas zu tun? Das ist mal dieses Annehmen von, es ist gültig, dass jemand jetzt woanders hin will. Und vielleicht vorweg, es wird halt oft gesagt, na, du bist ja da zu Hause und das funktioniert aber nicht, weil oft wenden sich die Menschen dann ab oder sie werden wirklich wütend, aggressiv oder sie sprechen gar nicht mehr mit uns. Und jetzt einmal abzuklären, wo empfindet sich denn diese Person? Da hilft zum Beispiel sehr gut diese Frage, aha, du möchtest, also zuerst mal wirklich das anzunehmen, wiederholen, aha, du möchtest gern nach Hause. Wo bist du denn da? Was ist denn das hier? Und da gibt es ein Beispiel eben, wo eine Dame, wenn ich sie das gefragt habe, die hat dann so geschaut und hat gesagt, aha, hat das nochmal gesagt, was das da ist. Ja, das ist ein kleines Spital. Und wenn jetzt jemand, egal was er sagt, einfach dann greift man das auf, wiederholt es, ah, ein kleines Spital. Und alles, was ich dann gemacht habe bei dieser Dame, war zu fragen, und fühlen Sie sich wohl hier? Also es geht so darum, und sie hat dann gesagt, ja, ich fühle mich sehr wohl, es ist immer jemand da. Also nicht korrigieren oder, ja, oder Maßregeln oder so, weil sonst kippt man aus der Kommunikation. Und Validation bietet eine Möglichkeit, mit unterschiedlichen Techniken, verbalen, eben da zum Beispiel darauf einzugehen oder zu kombinieren mit einer Berührung, eben wenn die Leute dann wirklich ein bisschen weiter weg sind, da sind dann Berührungen schon wichtig. Und so begleitet man das. Und das kann natürlich sein, dass das jeden Tag so ist. Und da werde ich oft gefragt, mache ich das jetzt morgen wieder so? Und ich sage, ja, sie nehmen das, was die Person sagt, wiederholen es und versuchen, eine offene Frage zu stellen, auch in ähnlicher Emotion, als es die Person sagt. Wenn jemand wütend ist, dann bringt es einfach nichts, wenn man sie beruhigen will. Das kennen wir von uns eigentlich auch gut. sondern dann erhebt man auch ein bisschen die Stimme und sagt, oder keine Ahnung, ah, du willst weg hier, ja, was passt hier überhaupt nicht oder wo möchtest du hin? Und bei dem Thema auch zu Hause, wenn man das wiederholt in ähnlicher Art und Weise, wie die Person es sagt, in ähnlicher emotionaler Lage.
Also die Emotion erspüren, rückfragen und nicht belehren.
Genau,
ja. Jetzt kommen aber da gerade Angehörige sehr oft in die Situation, dass sie an ihre Grenzen stoßen, weil dieser Verlust der Identität und auch der Realität einen ja selber aggressiv machen.
Genau.
Ich kann doch jetzt nicht so tun, als wäre das wahr, was der sagt, weil es ist ja nicht wahr.
Genau.
Also wie geht man da dann mit dem eigenen Realitätsverlust um?
Ja, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Also wir, um einfühlsam zu begleiten, ist wirklich so, dass man sich darauf einstimmen muss. Das heißt, wir haben also als Vorbereitung für Empathie auch schon eine erste kleine Technik, nämlich sich zu zentrieren. Das heißt, wenn ich mich zentriere, also ich sage es oft so, jeder findet selber seine Zentriermöglichkeit, aber was schon wirklich hilft, ist kurz durchzuatmen, auch schon bevor ich zu der Person komme und meine eigenen Ideen, Gedanken und Gefühle, eben weil ich das nicht nehmen kann, für den Moment der Begegnung draußen zu lassen. Und das üben wir mit den Angehörigen oder Pflegemitarbeitern, einfach weil in dem Moment, wo ich denke, das stimmt ja nicht oder so, kann ich nicht mehr bei der Person sein und kann es vor allem nicht annehmen, dass ihre Realität jetzt von meiner abweicht. Und das tut sie auch. Das ist nicht real, dass eine Person, die 80, 90 ist, dass da die Mutter noch lebt. Und das ist sehr schwer für uns zu verstehen. Und für mich ist es zutiefst menschlich, dass man das nicht einfach so annehmen kann. Und man braucht einfach ein bisschen Begleitung und auch Erklärung, um es besser verstehen zu können. Und dann auch noch die ein oder andere Hilfe, wie ich dorthin komme. Und zentrieren, egal ob ich jetzt in ein Zimmer gehe, in einer Einrichtung, oder ob ich zum Beispiel zu Besuch meiner Mutter komme, mich vorher wirklich kurz zentrieren, das heißt durchatmen und sagen, okay, alles was, wer weiß, was jetzt heute wieder kommt. Weil das ist oft so, man hat dann Angst, man kommt hin und wer weiß, was die jetzt heute wieder alles sagt oder zeigt oder was immer. Und das zu üben, dass das für den Moment der Begegnung draußen bleibt. Und es schafft eine komplett andere Atmosphäre, wenn ich frei von dem bin. Und oft ist man dann total überrascht, was die Personen sagen. Und deshalb üben wir das, weil dann reagiere ich auch oft ad hoc, korrigiere oder konfrontiere. Und das stört die Kommunikation oder auch die Beziehungsebene.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von demenziellen Erkrankungen, ob das eine vaskuläre, eine Alzheimer-Demenz ist oder andere Formen, auf die wir jetzt nicht speziell eingehen können. Aber bei einem großen Teil ist es ja so, dass es dazwischen auch wieder sehr wache Momente oder wache Phasen gibt. Diese Unterschiedlichkeit des Erlebten, mal ist es für mich total irr und dann ist er wieder ein ganz normaler Ansprechpartner.
Genau,
wie gehe ich damit um?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist im Alltag, ja, das ist im Alltag so häufig. Also besonders auch in Einrichtungen fällt mir das immer auf, wenn Mitarbeiter einfach erzählen, Vormittag ist die Frau völlig klar, die ist ja nicht dement. Ja, also so wirklich. Und Nachmittag sucht sie die Mama oder ihr Zuhause oder will weg oder will zu den Kindern. Und da stellt sich die Frage, was ist jetzt die Erkrankung? Wieso ist am Vormittag die Erkrankung, wenn es eine Erkrankung ist, nicht da? Dann gibt es oft diese Aussagen, ja, das hat damit zu tun, dass jemand müde ist am Nachmittag und halt, aber nicht nur, weil wir haben auch Situationen, wo das umgekehrt ist. Und das ist dann eine große Herausforderung und nennt man Switchen. Also dieses Mit-Switchen in diese Welt ist einfach unglaublich schwierig. Deshalb ist es für mich so, dass ich sage, einen Menschen mit einer Demenzerkrankung zu begleiten, ist wirklich eine große Herausforderung. Und wir brauchen mehr Informationen und einfach mehr Möglichkeiten. Und Validation ist nicht nur die einzige. Also es gibt auch viele andere Ansätze mit Musik oder also wirklich oder auch die Therapeuten. Es ist wirklich ein Zusammenarbeiten. Und die Validation ist halt eine große Möglichkeit und Methode, um in Kontakt zu kommen und mit dem Menschen auch in Kontakt zu bleiben.
Mhm. Genau.
Aber dieses Mitzwitschen kurz noch vielleicht, das ist wirklich schwierig. Also auch anzunehmen, hoppla, jetzt war ich ja gerade jetzt waren wir gerade auf, also sehr orientiert, weiß das Zimmer und alles, und auf einmal rennt jemand ganz verwirrt herum, und sich dann wieder neu zu zentrieren und jetzt auf was anderes einzustellen, das ist nicht leicht, und gerade im Alltag oft, also genau.
Ja. Jetzt gibt's natürlich dadurch auch Konfrontations- und Konfliktsituationen, die, wobei einige Klassiker sind, die Frage der Unterbringung. Kann ich selber noch für denjenigen, diejenige sorgen? Oder ist eine Einrichtung die bessere Gelegenheit? Mhm. Ist ein klassischer Moment. Der andere, ist eine Besachwalterung notwendig oder nicht? Ja, der Autoschlüssel ist auch so ein Klassiker. Kann, darf, soll der Demenzpatient noch Auto fahren?
Genau.
Also das sind so Konflikte, wo sich dann auch die Frage stellt, Sie haben gesagt, Validation heißt Gültigkeit. Mhm. Ist das immer gültig, was der Demenzpatient will, und wie lässt es sich in unsere reale Welt einbetten?
Gute
wie
Frage.
Umgehen in solchen in solchen Konflikten?
Also beginnen möchte ich jetzt damit, Unterbringung in eine Einrichtung, also wo ist oder wann ist der Punkt? Und es gab oder es gibt immer noch die Idee, zu Hause ist es am besten. Also ich denke, wir alle würden gern am liebsten zu Hause sein, und auch der Angehörige hätte das gern. Aber es gibt halt Situationen, die dann zu Hause oft so schwierig sind. Und auch, man darf nicht vergessen, wir arbeiten heute alle länger, und die Strukturen haben sich verändert in der Gesellschaft. Und wenn jetzt ein alter Mensch zu Hause alleine lebt, dann bin ich nicht sicher, ob das tatsächlich die beste Fürsorge eigentlich ist. Also ich würde mal sagen, nein, wenn da zweimal am Tag jemand vorbeikommt, kann unter Umständen Verwirrung sich ziemlich entwickeln. Auch weil dann die Leute oft so in ihre eigenen Welten gehen. Also eine Einrichtung ist nicht immer schlecht, auch wenn wir, ganz im Gegenteil, weil auch jemand da ist, wir erleben immer wieder Situationen, wo Menschen dann tatsächlich wieder mehr Leben in sich zeigen oder sich mehr bewegen zum Beispiel, weil sie eben auch mehr aufgefordert werden oder mehr zu Gruppen geholt werden oder auch, weil sie besucht werden und so weiter. Also das ist mal das Erste. Diesen Mythos, zu Hause ist es am besten, würde ich immer differenzieren. So. Das nächste war
Besachwalterung.
Ja, genau, Besachwalterung. Ui, das ist auch ein heikles Thema, weil man auch da nicht über den Kamm scheren kann. Aber es gibt jetzt schon ganz gute Möglichkeiten auch für so Teilerwachsenenfürsorgen in Bezug auf die Geschäftsfähigkeit beziehungsweise auf das, was Menschen noch entscheiden. Ich glaube, es ist da ganz wichtig, dass mehrere Komponenten drauf schauen. Also damit meine ich, ja, sei es jetzt einfach Diagnosen natürlich, aber auch Menschen, die die Person sehr gut kennen, oder eben auch wirklich, ja, ab wann ist es denn soweit, dass jemand besachwaltert oder in dem Fall jetzt Erwachsenenfürsorge braucht oder nicht. Und das Wichtigste ist, dass die Familie ein gutes Übereinkommen hat. Das sind die besten Situationen. Wir merken ja immer wieder, dass Menschen mit Demenz, wenn sie nicht verstanden werden oder wenn sie so abgeurteilt werden oder Geschwister können sich nicht einig sein oder das Familienumfeld, dass das einer Demenzerkrankung nicht zugutekommt. Also, dass das oft mehr schürt, als es tatsächlich ein gutes Miteinander gibt. Mhm. Das ist völlig meine Empfehlung einfach, dass man auf das auch schaut.
Ein vermeintlich kleiner Punkt, dieser, was kann, was soll und was kann er noch, ist das Thema Mobilität, Autofahren.
Genau.
Bei Männern scheint mir das ein wichtigeres Thema oft zu sein als bei weiblichen Patientinnen.
Vollkommen richtig.
Wie schauen Sie auf dieses Thema?
Ja, also das kommt natürlich auch aufgrund der historischen Situation. Wir hatten, also wie ich vor knapp 30 Jahren begonnen habe, hatten wir noch kaum Frauen, die Führerschein hatten. Daher war das Auto, ich denke mir, das wird sich auch ändern. Da entwickeln sich unsere Methoden natürlich mit. Aber Fakt ist auch, Männer definieren sich halt gern über Auto. Sie mögen das und das ist halt ihr Thema. Und das passt auch. Aber Mobilität ist, glaube ich, mittlerweile generell ein großes, ein Gesamtthema. Aber Männer, ja, der Autoschlüssel ist zuerst mal tatsächlich symbolisch. Also der wird oft gesucht, der ist ganz wichtig plötzlich. Und ich habe ein Beispiel von jemand, die auch, also wo ganz klar war schon, dass diese Person, es war wirklich eine gehirnorganische Situation, eine Lewy-Body-Demenz, und vom Gutachter aus oder vom Psychiater aus war es klar, dass dieser Mensch nicht mehr mit dem Auto fahren sollte. Und es ist ein Vater jetzt einer Angehörigen, der dann aber zum Autohändler gegangen ist und sich nochmal einen Autoschlüssel nachmachen hat lassen. Und die haben das auch gemacht, die haben diesen weil der hat das super also dargestellt. Er hat seinen Autoschlüssel verloren und er bräuchte jetzt einen neuen. Und genau, und die Tochter hat dann die Auftragsbestätigung gesehen und ist aus allen Wolken gefallen. Und dann auch zu schauen, wie mache ich das jetzt, wie bleibt das würdevoll? Das ist so heikel, ja. Also, dass ich jetzt da natürlich, das ist mal die Gesellschaft, dass ich dort anrufe und sage, oh, also mein Vater darf einfach gesetzlich gar nicht mehr mit dem Auto fahren, ist die eine Seite. Und dass die den Auftrag sofort zurückgenommen haben. Aber wie erkläre ich es meinem Vater noch einmal? Und da sage ich immer, früh genug beginnen. Also das ist ja auch eine Komponente in der Methodevalidation, dass wir auch so am eigenen gelingenden Älterwerden arbeiten oder aufmerksam machen als Prävention. Nämlich, wenn ich gelernt habe, mit Verlusten umzugehen im Leben und Auto, wenn ich es nicht mehr fahren kann, ist es ein massiver Verlust. Und ich muss mir irgendwie, weiß ich nicht, mit 60, 70 vielleicht überlegen, wie ist denn das, wenn ich kein Auto mehr habe? Und das ist ja auch ganz schwierig, weil man muss sich vorstellen, wer geht einkaufen? Wer bringt die Person dann zu Orten, wo er gerne hin möchte, wo er bisher immer hingefahren ist? Also ist die Familie, ist die Umgebung dann bereit, das auch abzudecken? Und das gehört dazu. Ich kann nicht einfach sagen, du fährst jetzt nicht mehr in mein Auto und kommst nirgends mehr hin. Also da schon vorzubauen, wie würde man denn das dann machen? Und ich sage immer, so früh wie möglich anfangen. Ist es versäumt worden und man ist mitten in dieser Situation, wird's eng. Und dann halt wirklich auch immer wieder daran, ja, das Auto, mich fragen viele, soll man das jetzt schon verkaufen? Oder soll man das noch stehen lassen? Das ist wirklich heikel, aber meine Empfehlung ist immer, lasst es bitte noch, auch dieses Reinsetzen oder mal eine Runde mit den Angehörigen fahren, mit dem Auto, wo man sagt, du Papa oder so, ich fahre heute, weil ich möchte gern fahren. Das funktioniert eigentlich sehr gut, weil davor ja schon klar war, dass die Person nicht mehr Auto fahren darf. Und da nochmal so das zu erhalten. Und die schönste Situation ist, wenn die Person dann selber sagt, nein, ich fahre halt nicht, magst du fahren oder so. Und das haben wir immer wieder, wenn es so begleitet wird. Ne? Also es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber es gibt Möglichkeiten, wo man ganz gut begleiten kann, sodass sozusagen diese Würde erhalten bleibt. Was wirklich wichtig ist, ist, dass sich eine Familie auch Gedanken machen sollte, wie decken wir aber dieses Mobilitätsbedürfnis ab. Und ich meine, also in der Gemeinde, wo ich bin, es gibt jetzt diese Taxis auch für ältere Menschen und also da gibt es tolle Möglichkeiten dort tatsächlich. Oder meine Mutter in Salzburg, die wo jetzt in Hallein, die kriegen Taxigutscheine zum Beispiel und sie kommt an einen Punkt, wo sie nicht immer angewiesen ist, ob sie jemand fährt oder nicht. Aber sie ist eine Frau, für sie ist es leichter, das anzunehmen, das stimmt. Ja.
Jetzt ist die eine Situation, wenn Pflegekräfte damit konfrontiert sind, die im besten Fall gut geschult, begleitet und auch Supervision machen können. Eine andere Situation ist natürlich bei Angehörigen, die da oft an ihre Grenzen kommen. Mhm. Sie haben gerade gesagt, man soll sich gefühlsmäßig auch vom Tempo in die Situation begeben. Es kommt aber zu Konfliktsituationen, zu Aggression. Wie sehr soll man sich auch selber eingestehen, dass man nicht mehr kann? Wie wichtig ist da vielleicht auch zu weinen, sich Hilfe zu holen, auch verzweifeln zu dürfen an der Situation und nicht funktionieren zu müssen? Mhm.
Sprechen Sie jetzt von Angehörigen?
Von Angehörigen.
Ja, von Angehörigen, ja. Ja, also das ist eine dringende Empfehlung, dass man, also aus meiner Sicht, ich habe so viele hunderte Angehörige begleitet und ich denke mir, das ist oft so, dass sie zum ersten Mal überhaupt Verständnis für ihre persönliche Situation erfahren, wenn man sagt, es ist zutiefst menschlich, auch mal unter Anführungszeichen falsch zu reagieren. Der entscheidende Punkt ist, hole ich mir Hilfe und vor allem, wo kriege ich sie dann? Ja, und wir stehen schon vor einer Situation, das ist gar nicht so einfach, weil wenn ich so angefragt werde, auch aus anderen Ländern, also über Telefonberatungen oder so, wo kriege ich denn überhaupt Hilfe? Ich finde schon, dass jetzt immer mehr dazukommt, muss ich wirklich sagen. Auch die Community Nurses oder so sind wirklich eine tolle Möglichkeit, also wo in Gemeinden jetzt schon geschaut wird. Aber dass man sich Hilfe holt und dann nicht alleine bleibt, ist aus meiner Sicht unumgänglich. Aber es ist immer noch so schambesetzt und so ein Stigma da, also meine Mutter oder mein Vater oder mein Partner, das ist im Freundeskreis, es verändert sich so viel, die fühlen sich oft so alleine gelassen. Also wo man vorher vielleicht mit Freunden sich immer wieder getroffen hat, ist es jetzt vielleicht peinlich, weil die Person nicht mehr so funktioniert eben. Und dann ziehen sie sich oft zurück und vereinsamen in dem Gesamten und verzweifeln dort. Und
aber Sie haben gesagt, Validation heißt Gültigkeit. Ja. Also Gültigkeit für das Leben, für das Wesen, für das Empfinden des Demenzpatienten, der Demenzpatientin. Aber die Gültigkeit muss doch auch für mich als Angehörigen gelten.
Unbedingt.
Ja, die Gültigkeit gilt doch auch für meine Gefühle, ganz für mein Empfinden. Und ich habe eine emotionale Bindung zu meinem Partner, zu meinem Vater, zu meiner Mutter, die plötzlich dement ist. Das tut doch auch was mit mir, wenn ich beschuldigt werde, dass ich gestohlen habe.
Genau.
Wenn ich weggewiesen werde, wenn ich nicht gewürdigt werde im täglichen Besuch, obwohl ich eh jeden Tag da bin.
Ganz genau. Das macht unglaublich viel. Also es ist vor allem so, dass es für diese oft für die Angehörigen enorm verletzend ist. Ja. Und da jemand zu haben, der auch diese Seite versteht und wo sie Entlastungsgespräche in Anspruch nehmen. Also es ist so genauso wichtig wie die Begleitung der betroffenen Person, ist auch, dass der Angehörige verstanden und gehört wird oder auch mal weinen darf oder wieder, um Kraft zu schöpfen für das, was er dann ganz einfach tagtäglich erlebt. Ja. Mhm. Angehörigenkurse, also wirklich auch Vorträge zu besuchen zum Thema, auch zu lesen oder sich mal wirklich jemanden zu öffnen, ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Also ich denke mir auch, da wirklich Unterstützung zu geben oder tatsächlich, es ist ein Thema der Gesellschaft. Die Demenz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch, dass wir wirklich besser miteinander umgehen, nämlich auch Offenheit erfahren, wenn so eine Situation ist. Und das Interessante ist für mich oft in so Situationen, wo es um Freunde geht, die auch schon 70, 80 sind, da gibt's ja wieder die Situation, auch die haben dann Angst, so zu werden. Also es ist wirklich oft so ein Knäuel an Reaktionen. Also der dann, das eine birgt wieder das andere in sich und das andere, da kommen wieder Reaktionen von Menschen. Na, also den triff ich jetzt nicht mehr so viel, weil sie vielleicht selber Angst haben, so zu werden. Und da gibt's halt dann, ja, wenn Angehörige aus meiner Sicht sollten sich unbedingt Unterstützung und Hilfe und sollten sich das auch gönnen, also wirklich gönnen. Und es ist natürlich immer wieder eine Sache der Finanzierung. Also viele, das darf man überhaupt nicht vergessen. Also auch wenn wir beraten, wir kosten etwas und die Krankenkasse wird uns noch länger also beschäftigen, weil die Frage ist immer, Validation als Methode ist keine Therapie. Es ist etwas, um zu begleiten, um besser zu verstehen, aber es ist halt sehr nützlich. Ne?
Mhm. Ja. Sie haben vorher das Beispiel der Suche nach dem Zuhause, nach dem Nachhause haben wir besprochen. Das Zweite, was oft kommt, ist der Ruf, die Suche nach der Mama. Mhm. Was steckt denn da dahinter?
Also wenn wir davon ausgehen, auch generell die Mutter, dass wir alle von einer Mutter kommen, also zumindest ist das etwas, wo wir im Mutterleib Geborgenheit erfahren. Also das ist tatsächlich so etwas, wo Naomi Feil immer gesagt hat, wir haben so das Bedürfnis, in den Mutterleib zurückzukommen. Das heißt, in diese Geborgenheit, in dieses völlige Verstehen oder angenommen zu werden, so wie wir sind. Und wenn, es ist wirklich erstaunlich, dass so viele alte Menschen am Ende, sage ich mal, in dieser letzten Lebensphase, in diesem sehr hohen Alter, zur Mama wollen oder nach der Mutter rufen. Und da ist gar nicht so relevant, ob sie sich verstanden haben oder ob sie bei ihrer Mutter wirklich gut aufgehoben waren. Aber es ist dieses Bedürfnis so stark. Und das ist, also da gehen wir davon aus, dass das einer der Gründe ist. Und wenn jetzt zum Beispiel die Verluste immer größer werden und Menschen sich nicht mehr so verstanden und angenommen fühlen, dann entsteht sozusagen oft dieses Bedürfnis, einfach zur Mama zu gehen oder halt dort, wo ich mich wohlfühle, wo ich so genommen werde, wie ich eben bin.
Welche Rolle spielt in der Begleitung von Demenzpatienten Körperlichkeit überhaupt? Das Umarmen, das Streicheln, das Anfassen?
Ja, also da muss man auch differenzieren, weil zu Beginn ist es oft so, durch das, dass die Menschen sehr stark nach außen projizieren, jemand anderer hat ihnen was angetan oder bestillt sie oder was immer, da brauchen sie zum Beispiel kaum Berührung, wird auch oft falsch gesehen. Deshalb braucht man Struktur und muss wissen, nicht alle alten Menschen müssen umarmt werden oder brauchen das. Erst wenn sie uns wirklich vertrauen und dann kommen wir auch näher. Wenn Menschen aber weiter fortgeschritten sind und in ihrer eigenen Welt sind, dann geht es oft nicht mehr so sehr darum, wer es ist, sondern wie ich ihnen begegne. Und da ist Berührung unumgänglich. Also wir haben spezielle Berührungen, verankerte Berührungen. Es gibt zum Beispiel die Mutterberührung, also die so am oberen Wangenknochen entlang. Also da gibt es auch viele Fotos eben auf der Homepage, weil wir es zuerst angesprochen haben. Wie mache ich das? Und wenn jemand zum Beispiel die Mutter sucht oder nach der Mutter ruft auch, also dann gehen wir auf das Thema der Mutter sehr stark ein, eben, dass man wirklich auch so bestätigt, eben vermissen sie ihre Mutter sehr und dann in die Umarmung kommt oder in die Berührung. Oder wenn jemand zum Beispiel schon sehr nonverbal ist, ist oft noch so dieser Ruf Mama, Mama, und da funktioniert oder wirkt diese Mutterberührung wirklich unglaublich gut. Nämlich auch auf der Ebene, dass die Leute sich dann so geborgen fühlen, ja.
In die Welt.
Aber es ist nicht nur Mutter, ich denke auch, das Vatersein verändert sich. Früher haben wir immer gesagt, der Vater berührt am Hinterkopf. Das war in diesen, ich sag mal, die zweiten Generationen jetzt, die ich noch hatte davor. Die Väter sind anders jetzt zu ihren Kindern, ja, und ich denke, da müssen wir uns immer mitentwickeln, also dass sich da auch Berührungen verändern können zum Beispiel. Aber da sind wir sehr aufmerksam.
Ja. Also heute gibt es auch Kuschelväter.
Ja, die gibt es. Ja, genau.
Eine Falle oder eine schwierige Gratwanderung, wenn es darum geht, sich in die Welt des Demenzpatienten zu begeben, ist die sogenannte Therapielüge, die ja dann auch schädlich sein kann. Wie kann ich da unterscheiden?
Ja, das ist ein heikler Punkt. Ich denke mir, also es ist Folgendes, zuerst einmal kurz, was ist eine therapeutische Lüge? Und vielleicht noch einmal vorweg, dass in der Methodevalidation nach Nomifeil nicht, also wir lehnen die Lüge einfach ab. Und zwar aus dem Grund, weil Vertrauen verloren geht. Die therapeutische Lüge ist aus meiner Sicht, wir haben das oft diskutiert, aus einem Missverständnis heraus entstanden, weil man die Methodevalidation lange Zeit nicht so ganz ernst genommen hat oder nicht so annehmen konnte und man hat gesagt, man spielt halt ein bisschen mit. Und man spielt nicht mit, also um jetzt keine neuen Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber um es kurz zu erklären, angenommen, jemand will zu seiner Mama heim, und jetzt spiele ich da halt mit und sage, na, die Mama ist jetzt nicht zu Hause, sie kommt später. Dann wäre das eine therapeutische Lüge, weil unter Umständen kann das kurzfristig auch funktionieren. Wenn ich aber vom 9. Grundprinzip in der Validation ausgehe, dann besagt das, wir haben alle mehrere Bewusstseinsebenen, das hat Sigmund Freud schon gesagt und Naomi Feil hat entdeckt, und diese Menschen leben oft auf mehreren Bewusstseinsebenen, aber gleichzeitig. Das heißt, in dem Moment, wo jemand die Mama sucht, gibt es im Inneren auf der Gefühlsebene immer irgendeinen Punkt, wo die auch weiß, dass die gestorben ist. Aber das ist kein kognitives Wissen, sondern mehr auf der Gefühlsebene. Das heißt, meiner Erfahrung nach, wenn man sie gefragt hat, wo könnte denn die Mama jetzt sein? Was denken Sie, wo ist die Mama? Dann sagen die aber wirklich ganz oft beim Himmel oder am Friedhof. Das heißt, da kommt diese innere Bewusstseinsebene wieder zum Vorschein. Ist die aber nicht da und wir lügen oder wir schwindeln uns raus. Ich möchte das auch niemandem absprechen, dass man so geneigt ist, das zu tun, weil es ja in anderen Situationen vielleicht funktioniert, aber man soll sich nicht täuschen, weil was ist, wenn diese Bewusstseinsebene plötzlich hochkommt? Und da haben wir viele Beispiele, die besonders Mitarbeiter in der Pflege berichten, dass wenn sie das gemacht haben, sagt jemand dann zum Beispiel, was erzählst du mir da? Meine Mama ist am Friedhof oder ist ja längst im Himmel oder längst verstorben. Und deshalb ist es wirklich wichtig zu lernen, wie begleite ich das, ja, als jetzt zu therapeutisch oder zu lügen. Ja, es geht Vertrauen verloren. Und das ist das, wo Sie zu Beginn schon gesagt haben. Da gibt's mal viele Momente, die plötzlich klar sind. Das ist das, wo, auf das würde ich mich nicht verlassen, dass die Verwirrung durchgängig ist, wenn es nicht extrem gehirnpathologisch oder organisch ist. Genau, so würde ich es jetzt beantworten.
Ja. Ich bedanke mich sehr für diese Einblicke und Anregungen, die ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus Ihrer Arbeit sind. Also ich darf allen Angehörigen oder auch interessierten Pflegepersonal die Schulungen, das Hörbuch, die vielen Unterrichtsmaterialien und Ihre Homepage empfehlen. Möchte aber abschließend noch ganz kurz auf Ihre Lebensgeschichte eingehen. Denn wie kam denn das Thema überhaupt in Ihr Leben? Sie waren eigentlich Kindergärtnerin,
genau.
Haben dann in den Tourismus umgeswitcht, ja, genau. Und das hat Ihren Blick auf die Menschen verändert.
Ja, interessanterweise noch einmal ganz verändert. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass ich auch einen sehr starken Bezug zu meiner eigenen Großmutter hatte. Immer schon, sie war auch meine Taufpatin. Und genau, also die ich dann letztlich auch 3 Jahre begleitet habe, immer so jedes zweite, dritte Wochenende und sehr viel Verständnis entwickelt habe. Ohne die Validation hätte ich das aus meiner Sicht sicher nicht geschafft. Und auch mein Vater sagt immer, es hat für ihn auch so einen guten Abschluss gegeben, als sie dann gestorben ist. Es war ein Frieden, was wir uns nicht gedacht haben. Sie war gar nicht ohne. Mein Zugang jetzt zu dieser Arbeit ist, ja, Kindergärtnerin, dann habe ich eine Umschulung gemacht oder einen Tourismuslehrgang, einen Unilehrgang. Ich war alleinerziehende Mutter und hatte bei einer Landesausstellung im Organisationsteam gearbeitet. Und da kamen diese Busse mit den Seniorenreisen und da waren oft so 60 ältere Menschen, aber auch manchmal sehr hochbetagte alte Menschen dabei. Und wenn die dann zu dieser Ausstellung kamen, das war im Schloss von der Bertha von Suttner damals, eben 98, und dann sind die oft ausgestiegen, haben sich umgeschaut und die ein oder andere hat dann gesagt, also ich wollte da nicht her. Und das hat meine Tochter für mich entschieden oder wer auch immer und ich möchte da nicht bleiben. Und diese Reiseleiter waren völlig überfordert, weil wenn das eine Person gesagt hat, hat dann oft der zweite auch gesagt, ich wollte da auch nicht her, ich habe das nicht entschieden. Und die haben dann tatsächlich die Führung in die Ausstellung damals verweigert. Und da die aber terminisiert war, haben die Reiseleiter gesagt, was machen wir jetzt da? Das waren oft 2 Leute, manchmal 5 Leute. Und man hat sie zu mir in dieses Büro geschickt, das war in dem Schloss, wir haben da so einen schönen Biedermeier-Raum gehabt, mit Biedermeier-Möbeln eingerichtet und schön kühl. Und dann standen da plötzlich diese alten, grantigen Leute vor mir und ob ich nicht eine Stunde da jetzt, Grundbedürfnisse, Kaffee, Getränke und so weiter. Und das Spannende für mich war, die waren wirklich grantig und oft wütend, wieso sie jetzt da sind und was sie da machen. Und ich habe mir gedacht, okay, diese Aussagen waren manchmal so skurril, dass man dachte, stimmt das jetzt oder stimmt das? Also, und die Reiseleiter haben dann oft diese Buchung gezeigt und ihm gesagt, das ist nicht meine Unterschrift. Ne? Und ich mir dachte, ich höre halt einfach mal zu. Und es entstand so eine Gruppensituation, die wirklich toll war, weil die Leute sich gegenseitig ausgetauscht haben und ich habe ab und an nachgefragt. Und sie haben halt Geschichten erzählt. Und der schöne Moment war am Ende, als sie wieder zur Gruppe kamen, haben sich viele bedankt und haben gemeint, das war so ein schöner Ausflug heute, obwohl sie jetzt die Ausstellung gar nicht gesehen haben. Und da war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich sollte eigentlich was mit alten Menschen machen. Ich mag das, irgendwas liegt mir da. Mhm. Und mein Weg war dann wirklich so, dass ich bei der Sachwalterschaft Besuchsdienste gemacht habe und dort bin ich an meine Grenzen gestoßen. Also wenn dann wer zur Mama wollte, wusste ich auch nicht, was ich sagen soll. Ich wusste es einfach nicht. Mhm. Und da hat mir dann eine Pflegekraft ein Buch von Naomi Feil in die Hand gedrückt und hat gemeint, vielleicht wäre das was für dich, weil du bist nie zufrieden, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Mhm. Also dieses Bedürfnis, dass ich es gut machen möchte, war da. Und ich habe sehr schnell gemerkt, mit freundlich, nett und lieb allein sein genügt nicht. Ich brauche Wissen. Und so habe ich das Buch gelesen und war von Anfang an gefesselt, auch über die Theorie, und hatte dann eine Anstellung in einer Pflegeeinrichtung als Ehrenamtskoordinatorin. Und zu damaliger Zeit war diese damalige Direktorin sehr innovativ und hat gemeint, dieses Thema wird uns noch beschäftigen, Thema Demenz, ob mich das interessieren würde. Und so bin ich sozusagen dazu gekommen.
Ein Lebensweg und genau. Eine Lebensaufgabe daraus. Ganz kurz, weil Sie ja auch Kindergärtnerin waren. Es gibt ja so ein bisschen das Bild zu sagen, Demenzpatienten werden wieder wie Kinder. Das stimmt aber nicht, oder?
Nein, also genau, das ist hilfreich, dass ich Kindergärtnerin irgendwann mal war. Also auch was ich hilfreich finde, ist auch diese Entwicklungsebene eines Menschen, die wir damals auch natürlich gut gelernt haben. Wie entwickelt sich der Mensch im Leben? Und da gibt es den gravierenden Unterschied, dass ein Kind sich jetzt, hier kann ich es nur deuten, die Kurve nach oben, also es entwickelt sich weiter, weiter. Und irgendwann sind die Eltern, sie müssen es auch wieder entlassen, weil das Kind ist selbstständig. Beim alten Menschen ist es so, dass er auch unter Umständen durch diese Erkrankung Fähigkeiten verliert, also man wird auch langsamer, aber hat das Leben gelebt. Und es war wirklich, ich sage immer, alte Menschen werden oft sehr, wie soll ich sagen, arm gemacht, ja, aber die haben 80, 90 Jahre auch überlebt mit vielen Widrigkeiten. Und das ist etwas, was Kindern zum Beispiel noch fehlt, beziehungsweise sie kommen erst ins Leben und der alte Mensch geht aus dem Leben. Wir haben die Vorstellung viele haben die Vorstellung aus dem Grund und auch dies nicht unberechtigt, ja, weil natürlich alte Menschen motorisch, ja, oder in der Mobilität eingeschränkter werden und also zum Beispiel beim Essen, sie erinnern dann oft daran, wenn man das Essen eingibt, dass man das noch beim Kind gemacht hat. Und da gibt es auch oft Situationen, wo Angehörige dann plötzlich, na, geh mal mit, oder so, wo sie wirklich dann plötzlich die Rollen vertauschen. Und sie haben, und das ist auch ein Prozess, den ein Angehöriger, wie soll ich sagen, in sich mal akzeptieren muss. Ich bin ihm, also man verliert ja auch die Rolle der Tochter. Weil wenn die Mutter sozusagen plötzlich sich so verändert, fragt man sich, wo ist meine Mutter? Die war Sicherheit für mich. Oder der Vater, die waren ja immer da. Und plötzlich muss ich diese Rolle übernehmen. Und dann vertauscht sich etwas. Und dass da natürlich das Gefühl entsteht, die ist jetzt wie ein kleines Kind, weil ich sie so versorgen muss, ist zwar berechtigt, ist aber aus meiner Sicht wirklich, da muss man umdenken. Der alte Mensch ist trotzdem in seiner Weisheit. Es ist wichtig, dass man die Würde erhält, dass er ein Leben lang vieles gemacht hat, vieles erreicht hat und Kinder großgezogen hat, vielleicht im Beruf, Familie verbindend war. Und dass wir zwar unterstützen, aber dass wir diese Würde erhalten oder auch zurückgeben. Genau.
Wir haben darüber gesprochen, dass die Begleitung von Demenzpatienten anstrengend, herausfordernd, auch schwierig sein kann. Ich habe die Begleitung von Demenzpatienten, die mir nahe in meinem Leben waren, aber auch manchmal lustig, skurril und sehr, sehr bereichernd empfunden. Darf das beides sein? Welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?
Das ist eine sehr schöne Frage, oder? Ja, ich sehe es auch so. Oder das ist auch mein Erleben. Es gibt wirklich lustige Situationen. Also ich sage es immer so, man macht sich nie über etwas oder jemanden lustig, aber man darf mitlachen. Und das ist, Humor ist wirklich unglaublich wichtig. Und das lieben diese Menschen auch. Und es gibt Situationen, die tatsächlich teilweise so skurril sind, dass sie einfach auch zum Lachen beitragen. Und diese Menschen sind gar nicht so, dass sie uns das übel nehmen, sondern sie lieben es selber, wenn es lustig ist. Das ist das eine. Und das zweite, in der ganzen Herausforderung und eben in dieser Schwierigkeit, dann auch mal, ja, also dem Ganzen mit Humor zu begegnen, macht halt auch das Ganze dann erleichternd und erheiternd. Ja.
Und das darf auch sein.
Und das darf auch sein und das soll auch so sein. Genau, genau. Und wir merken schon, oder ich denke mir in meiner Erfahrung, je entspannter natürlich die Umgebung ist oder das auch wirklich besser nehmen kann, desto leichter fällt es natürlich auch der betroffenen Person und es wird ein Miteinander. Und Sie haben die Beziehungen angesprochen. Also es entstehen tatsächlich zum Teil neue, schöne Beziehungen, schöne Verbindungen. Und ich habe meine Oma angesprochen, die wirklich schwierig war für viele. Aber es gab am Ende sowas Verzeihliches, also so wirklich, wo man das gut nehmen kann, dass ein Mensch dann auch geht. Und dass die Zeit davor noch bereichernd war. Und gerade dieses, ich sage oft zu Beginn, sie kommen vielleicht in eine neue Beziehungsebene mit ihrem Mutter, Vater, Partner oder was immer, die sie so noch nicht gekannt haben und die aber unglaublich wertvoll ist. Also da würde ich auch gerne ermutigen, dass man das noch ein bisschen von einer anderen Seite sieht. Das ist eine große Chance für uns alle, ja.
Petra Ferrer, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Gerne. Wer sich intensiver damit beschäftigen will, das Buch heißt Brücken in die Welt der Demenz, Validation im Alltag, gibt es auch als Hörbuch und die Homepage finden Sie unter validation.org. www.stoeckl.at. Und in der Sendung Stöckl Live am 20. November um 20.15 Uhr beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Demenz und mit Ihren Fragen. Es werden Betroffene, auch Experten da sein. Sie können uns Ihre Fragen schicken an stöckl-live@orf.at. Dankeschön.
Dankeschön.